Herr Einhold, Sie sind ein weltweit anerkannter Experte, wenn es um die Frage geht, was das Image einer Nation ausmacht und wie einzelne Länder rund um die Welt wahrgenommen werden. Was halten Sie von der Idee eines neuen deutschen Traums?
Das Wort Traum macht mir ein bisschen Sorgen, denn es scheint eine Situation zu beschreiben, die weit von der Wirklichkeit entfernt liegt. Und so sehr ich mich auch anstrengen mag, wenn ich mir vorstelle, wie Deutschland seine Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung Deutschlands im Ausland verbessern könnte, sehe ich nichts, was von der heutigen Wirklichkeit so weit entfernt liegen würde. Ich sehe naheliegende und kleine Schritte, die nötig wären, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn wir also von einem Traum sprechen, dann ist das kein sehr fantastischer Traum, sondern einer dieser sehr realistischen Träume.
Das ist gut. Was ist Ihr realistischer Traum, wenn es um Deutschlands Image geht?
Nun, die nationale Identität oder was wir auch als das Markenimage Deutschlands beschreiben, ist extrem wichtig. Es ist für alle Länder wichtig, aber für Deutschland ist es besonders wichtig, schon aus wirtschaftlichen Gründen, denn Deutschland ist ein Land, das so sehr auf Exporte angewiesen ist und Exporte hängen stark vom Image des Landes ab, das die Produkte herstellt. Deutschlands Image im Ausland ist unglaublich wichtig. Es ist auch etwas, worüber sich die Deutschen viele Sorgen machen. Mehr Sorgen als gesund wäre. Die meisten Länder, die ein beneidenswertes Image haben, jenes perfekte Image, das wir alle gerne hätten, sind die Länder, die sich nicht allzu viel Sorgen um ihr Image machen. Und ich glaube, da gibt es eine Parallele zur menschlichen Natur. Die Leute, die völlig entspannt sind, wenn es darum geht, wer sie sind, sind zugleich die, in deren Gegenwart sich auch alle anderen entspannt fühlen. Wenn es also einen nutzlosen Ratschlag gibt, den ich Deutschland gerne geben würde, dann diesen. Es ist schwierig, jemanden zu lieben, der nicht so recht weiß, wie er sich selbst lieben kann. Der Traum für Deutschland liegt wahrscheinlich in wenig mehr als ein bisschen Entspannung.
Wie kann ein Land oder eine Gesellschaft dahin gelangen, sich selbst zu lieben, wie Sie es gerade formulierten, ohne nicht auch einen inspirierenden Traum oder ein Versprechen für die Zukunft in sich zu tragen?
Nun, es muss einen klaren Plan haben. Ich habe keinerlei Zweifel daran, dass die zweite Eigenschaft von Ländern mit positivem Image darin besteht, dass sie im Allgemeinen eine klare Vorstellung davon haben, wohin sie gehen und woher sie kommen. So etwas hängt enorm von den Politikern und der jeweils amtierenden Regierung ab. Es ist eine wichtige Aufgabe jeder Regierung, eine ziemlich klare und gleichzeitig begeisternde Vision davon zu haben, wohin sich ein Land bewegen soll und was seine Aufgabe in der Welt ist. Für Deutschland ist das aus den genannten Gründen besonders wichtig. Was ist seine Positionierung, um ein Marketingwort zu verwenden? Wo steht es in Beziehung zu anderen Ländern? Wofür steht Deutschland?
Aber wenn Sie fragen, wofür steht Deutschland, wofür steht es in der Welt und gegenüber sich selbst, ist das nicht nur eine andere Formulierung derselben Frage, nämlich der Frage nach Deutschlands Traum?
Ja, absolut. Wann immer ich mit Deutschen über das Image Deutschlands spreche, gibt es da dieses ständig wiederkehrende Thema, das von den Deutschen aufgebracht wird, nicht von mir. Nämlich, die Welt wissen zu lassen, dass die Deutschen auch eine weiche Seite haben. Eine fröhliche Seite. Die Deutschen haben einen sehr interessanten Wesenszug, den sie mit den Japanern gemeinsam haben. Es ist diese sehr klare, fast heilige Unterscheidung zwischen dem offiziellen, öffentlichen Deutschland und dem inoffiziellen, privaten Deutschland. Und genau wie bei den Japanern gibt es auch in Deutschland einen großen Unterschied zwischen diesen beiden. Die offizielle öffentliche Version Deutschlands unter Deutschen hat viel mit Effizienz, Effektivität, Ordnung und Kompetenz zu tun. Und wir wissen alle, naja, nicht alle, Sie und ich wissen, dass die private Seite der Deutschen sehr andersartig ist. Sie ist fröhlich, humorvoll, warm, gastfreundlich und vieles mehr. Es überrascht nicht, dass die meisten Vorurteile in der Welt gegenüber den Deutschen sich auf das offizielle Deutschland beziehen, das eher streng, nüchtern, kühl und steif ist. Es ist deshalb sehr verständlich, dass etwa die Mitarbeiter des Goethe-Institutes sagen, wenn die Welt doch nur wüsste, wie wir sind, wenn wir uns entspannen, wenn wir unsere Anzüge und Krawatten loswerden und wenn wir bei unseren Familien zu Hause sind, dann würden sie uns sehr viel lieber mögen. Ich halte diesen Ansatz für äußerst unklug, aus mehreren Gründen. Erstens, die schockierende Wahrheit ist, dass viele Menschen im Ausland die offizielle Erscheinung der Deutschen bevorzugen. Es ist zwar naheliegend für die Deutschen zu sagen, ach, das ist aber alles so streng und entspricht uns gar nicht. Es ist dennoch eine der Eigenarten, die die Welt an den Deutschen mag. Die Tatsache, dass ihre Produkte so zuverlässig sind, dass ihre Systeme, Strukturen, Organisationen und Behörden so verlässlich und gut organisiert sind, das ist etwas, was die Menschen mögen. Und die Tatsache, dass die Welt sich jedes Jahr in ein immer chaotischeres, noch weniger vorhersagbares Schlamassel verwandelt, macht diese Eigenschaften nur noch wertvoller. Das Goethe-Institut macht sich Sorgen darüber, dass die Deutschen als langweilig gelten. Nun, langweilig liegt unmittelbar neben vertrauenswürdig, und vertrauenswürdig ist eine Qualität, die in der Welt des 21. Jahrhunderts am wertvollsten ist. Ich würde es also hinterfragen, wenn es darum geht, diese informelle, unbeschwert quirlige Spaßversion Deutschlands präsentieren zu wollen. Ihr seid keine Italiener und ihr seid keine Brasilianer, und ihr werdet nie in der Lage sein, die Menschen davon zu überzeugen, dass ihr es seid. Du könntest sogar sagen, dass die Italiener und die Brasilianer genau das entgegengesetzte Problem haben, nämlich, dass sie niemand sehr ernst nimmt, und das ist ein sehr viel schlimmeres Problem. Denn wenn diese Länder sich in internationaler Politik oder im Welthandel engagieren, müssen sie erst eine enorme Hürde überwinden. Das gilt vor allem für die Brasilianer. Die Deutschen haben dieses Problem nicht. Die Dinge stehen also längst nicht so schlecht, wie die Deutschen vielleicht glauben. Das heutige Image Deutschlands ist nicht wirklich schlecht. Ich glaube nur, dass es eine Überleitung braucht. Von nüchterner Effizienz zu verlässlicher Effizienz, von einem vertrauenswürdigen Land, das aus der Distanz bewundert wird, hin zu einem vertrauenswürdigen Freund. Aber wissen Sie, wenn Sie ein Fabrikant aus Kambodscha oder Guatemala wären, Sie würden absolut alles darum geben, das Image Deutschlands zu haben. Und um ein Gespür für die Wirklichkeit zu entwickeln, hilft es auch, den gigantischen Aufstieg zu betrachten, den Deutschlands Image in den letzten 20, 30 Jahren geschafft hat. Es ist absolut phänomenal, wie sich das Image dieses Landes verbessert hat. Es war allgemein negativ und ist nun allgemein positiv. Das ist schlichtweg ein Wunder. From being broadly negative
to being broadly positive. That's virtually a miracle. Sie haben vor ein paar Jahren mal zu mir gesagt, dass jedes Land so etwas wie eine unterbewusste Geschichte über sich selbst erzählen würde.
Ja.
Welche unterbewusste Geschichte erzählt dann beispielsweise Ihr Heimatland Großbritannien über sich selbst?
Nun, seit dem eher leichtsinnigen Verlust unseres Empires ranken sich die Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen, darum, dass wir brillant darin sind, Dinge zu verlieren. Das Gefährliche an dieser Geschichte ist, dass sie so verführerisch ist. Niederlagen haben etwas Betäubendes und Vergewisserndes an sich. Sie bringen keinerlei Verantwortung mit sich. Und wenn wir dann mal etwas gewinnen, was nicht oft vorkommt, wissen wir nicht, was wir damit anfangen sollen. Wenn wir die Dinge hier im Vereinigten Königreich ändern wollen, müssen wir diese Geschichte an der Wurzel packen. Diese Geschichte, wonach wir regelmäßige und gloriose Verlierer sind. Wir müssen diese Geschichte als das enttarnen, was sie ist, eine leere Erfindung, und sie durch etwas Positives ersetzen, das einen gutmütigen Nationalismus enthält. Wir haben zurzeit einfach ein seltsames Gemisch von Identitäten. Wir treiben vor uns hin, an einem Tag sind wir Amerikas nächster Verbündeter, dann ein ehemaliges Empire, dann plötzlich moderne Europäer, und das scheint sich täglich zu ändern. Ich glaube, Bevölkerungen können mit dieser Art von Ungewissheit nicht leben. Wenn Sie mich nun fragen, was die gefährlichste Geschichte in Deutschlands Kultur ist, so lautet das Thema vermutlich: Niemand versteht uns. Das ist eine andere selbsterfüllende Prophezeiung. Denn wenn du überzeugt bist, dass du niemals von jemandem verstanden wirst, führt das dazu, dass du gar nicht erst versuchst, verstanden zu werden. Denn auch darin kannst du Zuflucht finden. Das hat etwas sehr Bequemes an sich, von niemandem jemals verstanden zu werden. Es befreit dich von der Verantwortung, dich verständlich zu machen. Wir müssten darüber mehr nachdenken. Aber ich vermute, es gibt ein paar Geschichten in der deutschen Kultur, deren Leitmotiv ist: Niemand versteht uns, denn wir sind zu kompliziert.
Herr Enhold, finden Sie es nicht auffällig, dass einige der dynamischsten gesellschaftlichen Träume, die derzeit in der Welt geträumt werden, aus Entwicklungsländern stammen?
Das liegt daran, dass sie sich auf einer Reise befinden, und wenn sie das doch nicht tun, sollten sie es tun. Diese Länder müssen nur ihre Spezialität definieren oder ihre Position am Markt. Indien zum Beispiel muss sich entscheiden, was es sein will. Und es ist klar, wo der Reichtum herkommen wird, und es ist auch absehbar, welches Gewicht Indien in der zukünftigen Weltpolitik haben wird. Ähnliches gilt für China. Diese Länder haben das Gefühl, auf einem fahrenden Zug zu sitzen. Es ist nicht so schwer für sie, in die Zukunft zu zeigen und zu sagen, das ist die Zukunft, die uns heute definiert. Deshalb ist das Leben für uns reiche Nationen in vieler Hinsicht schwieriger. Die Länder, die schon einen langen Weg hinter sich haben, wie Großbritannien und Deutschland, finden es viel schwieriger, in die Zukunft zu schauen. Denn diesen Ländern geht es vor allem darum, ihren heutigen Status zu verteidigen, als irgendetwas beweisen zu wollen.
Aber ist es nicht genau dieses Gefühl, auf einer Reise zu sein, wie Sie es formuliert haben, dieses Gefühl, an etwas Wichtigem teilzuhaben, nach dem sich vor allem junge Leute sehnen und das sie auch brauchen, um sich mit ihrem eigenen Land identifizieren zu können, anstatt es in Scharen zu verlassen, was ja auch in Deutschland zu beobachten ist, wo wir jedes Jahr einen massiven Braindrain verzeichnen, also die Abwanderung eines beträchtlichen Teils der akademischen Elite ins Ausland?
Absolut. Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Ein Politiker, der heute ein Land führen will, muss in der Lage sein, dieses gemeinsame Ziel und die Mission eines Landes zu formulieren.
Okay, und was denken Sie dann, könnte zum Beispiel dieses gemeinsame Ziel sein, das Deutschland seiner Jugend anbieten könnte?
Eines ist sicher, in der Zeit und dem moralisch-ethischen Klima, in dem unsere jüngere Generation glücklicherweise lebt, kann dieses Ziel kein eigennütziges Ziel sein. Es ist völlig legitim für Entwicklungsländer, eigennützige Träume zu haben, denn sie haben nichts und das ist nun ihre Gelegenheit. Es ist völlig in Ordnung für Indien zu sagen, wir werden jetzt alle reich. Aber für Länder, die reich waren und weiterhin reich bleiben und die in der Vergangenheit so viel vom Reichtum der Welt für sich genossen haben, kann es kein eigennütziger Traum sein. Kein ausschließlich eigennütziger Traum. Denn das sieht einfach schlecht aus. Und es ist schlecht. Etwas, worin kaum ein reiches Land bisher erfolgreich war, ist zu beweisen, dass ein Traum ist, den es mit anderen teilt. Ein Traum, den es mit weniger begünstigten Ländern teilt. Meiner Ansicht nach könnte es Deutschlands Traum sein, das Gewissen der Welt zu sein, wenn es um Friedenssicherung, Umwelttechnologie, freiheitliche Politik, Toleranz, Biowissenschaften und Ähnliches geht. Das klingt jetzt eher irritierend und vielleicht formuliere ich es auch nur mangelhaft. Aber wenn es Deutschland gelingen würde, was ich für machbar halte, sich als die hilfreichste und freigebigste der europäischen Nationen zu präsentieren, etwa wenn es um Partnerschaften, Handel, Hilfsleistungen und die Unterstützung von Entwicklungsländern geht, dann wäre das eine Rolle, die für eine reiche Nation vollauf legitim wäre. Und natürlich wäre das auch in Deutschlands eigenem Interesse, denn das wäre zugleich eine Variante von kommerziellem Imperialismus. So etwas wäre auch attraktiv für die jüngere Generation innerhalb und außerhalb des Landes. Es ist interessant, wie wenige reiche Länder es geschafft oder auch nur darüber nachgedacht haben, sich über ihre Beziehungen mit den weniger wohlhabenden Ländern zu definieren. Wir in Großbritannien haben gerade erst damit begonnen, dieses Potenzial zu verstehen. In unserer eigenen Öffentlichkeitsarbeit haben wir gerade erst verstanden, dass unsere Behörde für Entwicklungshilfe ein zentraler Partner sein könnte, wenn es darum geht, Großbritanniens Ziele und Positionen in der Welt zu repräsentieren. Mit anderen Worten, dass wir uns eher darüber definieren, was wir geben, als darüber, was wir tun, nehmen und verdienen. Und ich denke, Deutschland hat potenziell eine enorme Glaubwürdigkeit in diesem Gebiet. Und das ist eine Chance, die es wahrnehmen muss. Und noch einmal, das kann kein eigennütziger Traum sein.
And I think it's a chance that it needs to seize. And again, it cannot be a selfish dream.
Ich muss sagen, nachdem Sie das Wort Traum zu Anfang unseres Gesprächs ja nur sehr zögerlich verwenden wollten, ist das, was Sie hier nun gerade skizziert haben, ein sehr inspirierender Traum.
Das ist wohl meine Fehldeutung der deutschen Kultur. Die Notwendigkeit eines kollektiven populären Traums ist für mich eh klar. Ich verstehe aber, dass das in der deutschen Kultur viel weniger offensichtlich ist. Da ist es eher eine radikale Idee.
Herr Enhold, danke, dass Sie mit uns geträumt haben.